Willkommen auf Crime Time. Unser Erkennungsintro stammt von Gregor Lurm und heißt Born Web. Music inspired by Robert Ludlums Book. Ich lese heute aus Lilo Beil, Die Mauern des Schweigens. Im Jahr 1993 wird eine Leiche im barocken Kostüm auf dem Heidelberger Philosophenweg gefunden. Bei Kommissar Melzer geht ein anonymer Brief in altertümlichem Deutsch ein. Sein alter Freund Friedrich Gontar kommt kurzzeitig aus dem Ruhestand zu Hilfe. Lilly, Gontars Tochter, kann Querverweise zu Lieselotte von der Pfalz ziehen, mit deren Leben sie sich beschäftigt. Weitere Lieselotte-Briefe gehen ein, und im Schwetzinger Schlossgarten ereignet sich ein zweiter Mord. Lilo Beil, Die Mauern des Schweigens. Siebtes Kapitel. Zweiter Brief an den lieben Gott. 25. April 1974. Lieber Gott, heute schreibe ich dir, weil ich einen Rat brauche. Ich kann mit niemand darüber sprechen. Ich bin nur ein kleines, dummes Mädchen. Du bist groß und mächtig. Und du weißt alles und du siehst alles. Vielleicht warst du aber gerade mit Problemen anderer Leute beschäftigt und du hast gar nicht alles gesehen. Darum erzähle ich dir, was passiert ist in der letzten Zeit. Es hat mit dem neuen Kindergottesdienstlehrer zu tun. Herr Münch ist vor ein paar Wochen zu meinen Eltern gekommen. Ich war gerade in der Küche und habe durch die halboffene Tür alles verstanden, was er gesagt hat.
»Frau Jöst, Ihre Tochter ist sehr begabt, wissen Sie das?«
Mutter hat gelacht, aber es war kein schönes Lachen. Sie hat geantwortet,
»Sie meinen doch nicht Eva Maria. Sie hat in allen Fächern schlechte Noten. Nur gute Aufsätze schreibt sie, aber das ist so nichts Nütze, das Fabulieren und Spintisieren.« »Das mag sein, aber sie ist ausgesprochen musikalisch. Sie singt wie ein Engel.« »Haben Sie schon daran gedacht, ihr Musikstunden geben zu lassen? Gesangsstunden? Klavierunterricht?«
»Nein«, hat Mutter geantwortet.
»Das kostet doch alles Geld und wir haben kein Geld. Unser Geschäft läuft schlecht. Die Supermärkte sind unser Ruin.« »Sie müssen nichts bezahlen«,
erwiderte Herr Münch.
»Meine Frau könnte ihr Gesangsstunden geben, ich die Klavierstunden. Sie wissen, ich habe einen guten Job.« »Die Musik ist mein Hobby, die Arbeit in der Kirche ein gottgefälliges Werk, alles ehrenamtlich.«
»Die werden immer seltener, die Menschen, die gottgefällige Werke tun«, sagte meine Mutter.
»Mein Mann und ich, wir gehören zu den Leuten, die noch regelmäßig in die Kirche gehen.«
»Und Sie haben sich über die schlechte Welt unterhalten, Mutter und Herr Münch, über die Menschen, die nicht mehr in die Kirche gehen, über die linken Studenten und ihr Lasterleben, über die modernen Eltern und die Lehrer, die mit ihren antiautoritären Methoden die Kinder zu schlechten Menschen ohne Gott erziehen. Das waren alles Dinge, die ich nicht richtig verstanden habe. Am Ende des Gesprächs hat Mutter gesagt,
»Also einverstanden, Wenn das alles gratis ist, dann soll Eva Maria ihre Stunden bekommen. Wir haben aber kein Klavier. Das macht nichts. Sie kann zu uns ins Haus kommen und auch üben, so oft sie will.
Ich habe mich gefreut. Mutter ist in die Küche gekommen und hat mich in den Laden geholt. Ich habe so getan, als hätte ich nichts gehört. Wir haben gleich den nächsten Samstag ausgemacht, um 2:30.
Meine Frau wird sich freuen, dich kennenzulernen,
hat Herr Münch gesagt.
Dann also bis nächste Woche, 2:30, nicht vergessen.
Er hat seine schwere Einkaufstasche geschnappt und hat den Laden verlassen.
Unsere besten Kunden, die Münchs,
seufzte Mutter.
Und so ein netter Herr, immer höflich, immer adrett, wenn nur alle Menschen so wären.
Vater ist mit einer schweren Bananenkiste die Treppe raufgekommen. Mutter hat ihm von dem großzügigen Angebot des netten Stammkunden erzählt. Vater hat etwas fragen wollen, doch Mutter ist ihm zuvor gekommen.
Gratisstunden, stell dir vor, Gratisstunden sind das.
Damit war das letzte Wort gesprochen. Am nächsten Samstag stand ich pünktlich vor der Haustür von Münchs. Herr Münch öffnete mir die Tür. Er führte mich in ein großes Wohnzimmer mit ganz schönen Möbeln, schöneren Möbeln, als wir sie daheim haben. Unsere Möbel sind dunkel und abgeschabt, diese hier waren hell. Alles sah bunt aus, viel grün und orange und braun und viele Muster. An den Wänden hingen Bilder wie in der Kirche oder im Religionsbuch, die Kreuzigung. Der arme Jesus, er tat mir leid, wie er mir immer leid tut, wenn ich die Seite im Religionsbuch aufschlage, wo er so elend am Kreuz hängt. Die Jungfrau Maria mit dem Kind, sie gefällt mir sowieso am besten. Sie hat ihr Kind lieb. Aber Mutter und Kind gucken auf dem Bild ganz traurig und erschrocken, als wüssten sie schon, was später mit Jesus passiert. In einer Ecke stand das Klavier. Es war weiß und wunderschön. Über dem Klavier hing das Bild von Adam und Eva im Paradies. Ein schön gemaltes Bild mit vielen Tieren, aber die Schlange im Apfelbaum machte mir Angst. Im Religionsbuch überblättere ich immer diese Seite. Ich sah mich immer um, ob Frau Münch nicht endlich käme, denn sie wollte mich doch kennenlernen. Ich wurde ein bisschen unruhig. Herr Münch hat es gemerkt und gesagt, dass seine Frau übers Wochenende zu ihrer kranken Mutter nach Bremen gefahren sei.
Die Gesangsstunde muss also verschoben werden,
meinte er.
Aber wir fangen mit der ersten Klavierstunde an.
Er führte mich zu einem runden Schemel, den man hochdrehen konnte. Als er mich auf den Schemel hochhob, hat sich mein Rock verschoben. Herr Münch hat den Rock glatt gestrichen und dabei so komisch geatmet. Ob er krank wurde? Ich machte mir große Sorgen um ihn. Er setzte sich neben mich und zeigte mir die erste Übung.
»Du lernst schnell. Du wirst eine gute, eine sehr gute Klavierspielerin werden«,
sagte er, und wieder hat es geklungen, als sei ihm nicht gut. Als ich die erste Übung nachspielte, hat er meine Haare gestreichelt. Das hat mich ein wenig gestört, und ich bin zur Seite ausgewichen.
»Keine Angst, Eva Maria«, hat er gesagt. »Ich bin dein Freund.«
Und dann hat er was Komisches hinzugefügt.
»Weißt du, wofür Eva Maria steht, was dein Name bedeutet?«
Ich hab den Kopf geschüttelt.
»Eva steht für die Verführerin. Maria steht für die Heilige, für unsere Jungfrau Maria.«
Dann hat er sich bekreuzigt, dreimal sogar. »Lieber Gott, gibst du mir ein Zeichen, was ich tun soll? Ich weiß nämlich nicht, ob ich mit dem Klavierspielen weitermachen soll. Es ist auf einmal etwas an Herrn Münch, das mir Angst macht. Vielleicht ist es sein Mund, der groß und schwer ist. Vielleicht ist es die Art, wie er mich ansieht. Ich habe viel darüber nachgedacht, als ich am Abend in meinem Bett gelegen und mein Nachtgebet gesprochen habe. Dein Leben lang habe Gott vor Augen und im Herzen und hüte dich, dass du in keine Sünde willigst, noch tust wider Gottes Gebot. Gib mir ein Zeichen, lieber Gott. Deine Eva Maria.
8. Kapitel. Castor und Pollux. Wie lange er schon nicht mehr hier gewesen war, an der Mensa. Eine Ewigkeit. Friedrich Gontard war richtig nostalgisch zumute, als er auf Lili wartete. So hatte er frisch verliebt vor 27 Jahren auf Anna gewartet, seine Englischstudentin. Doch statt von einer dunkelhaarigen Hübschen wie damals, wurde er heute von einer rotblonden Hübschen aus seinen Träumen gerissen. »Papa, schon hier? Bist du aber pünktlich. Du schaust ja ganz verdattert.«
»Ja, entschuldige. Ich war ein bisschen in der Vergangenheit. Anna.«
»Ach ja, die wilden 60er Jahre, ich weiß. Mama und du, das Mädchen und der Kommissar. Aber wo ist Willi?«
»Den armen Kerl kann ich kaum noch mitnehmen. Er fällt zurzeit dauernd um. Ich glaube, wir haben ihn nicht mehr lange, unseren alten treuen Hund. Aber er ist heute versorgt. Karin ist den ganzen Tag über da, bis ich heimkomme. Sie bringt das Haus in Ordnung, damit Mama keinen Schock kriegt, wenn sie von England zurückkommt.«
»Karin ist so kompetent. Grüß sie schön von mir. Wo ist der Brief, den ich untersuchen soll?«
Gontard reichte Lili einen versiegelten Umschlag.
»Vorsichtig damit umgehen, bitte. Das ist ein wichtiges Beweismittel. Es könnte zum Mörder führen. Viel Glück beim Erforschen.«
Lili gab ihrem Vater einen Kuss. »Kannst dich auf mich verlassen. Um 7 Uhr bin ich daheim. Du hast ja den Schlüssel. Mach's dir gemütlich in meiner Dornröschenbude. Bis später dann.«
»Grüß mir, Madame.«
»Wieso?« »Ach so, mein Seminar. Ich muss nun aber flitzen.«
»Nimmst du mich mit, Lili?«
Ein junger Mann, wohl ein Kommilitone, trat auf Vater und Tochter zu. Er war um einiges älter als Lili, schon um die 30. Ein ewiger Student? Gab es das noch?
Vielleicht ein Dutzend, dachte Gontard.
Lili machte die Männer gegenseitig bekannt. Mein Vater und das ist Peter Graf, unser Assistent. Der junge Mann fuhr sich durchs dunkle, dichte Haar.
Ja, diese kurpfälzische Prinzessin hat es mir angetan. Eine interessante Gestalt. Wir müssen uns jetzt aber beeilen,
sagte er mit einem Blick auf die Uhr. Die beiden entfernten sich plaudernd und lachend. Ein neuer Verehrer von Lili? Eine langjährige Beziehung hatte sie vor einem Jahr beendet. Die Beziehung mit Sven, dem Popper, den Lili blitzschnell umgekrempelt hatte und der, als Lili ihre Nina-Hagen-Phase überwunden hatte, treu und brav mit Lili und anderen Golfkriegsgegnern bei Lichterkettenveranstaltungen an der Straße Mahnwachen hielt und sich von Autofahrern wüst beschimpfen ließ. Gontard und Anna hatten Sven gemocht und es sehr bedauert, als Lili die Beziehung von heute auf morgen beendete. Ob sich da etwas anbahnte zwischen dem Assistenten und Lili?
»Läppisch von mir, solche Gedanken zu haben«,
dachte Friedrich Gontard. Er beschloss spontan, kurz bei Alfred Melzer vorbeizuschauen. Vielleicht gab es Neuigkeiten. Er wurde etwas enttäuscht. Große Neuigkeiten gab es nicht. Melzer berichtete von dem morgendlichen Treffen mit Gertrud Münch in der Pathologie. Der Tote war definitiv Edwin Münch. Kein Nervenzusammenbruch der Witwe angesichts des Toten, doch das wäre auch nicht zu erwarten gewesen. »Nun hat er endlich seinen Frieden«, das war Gertrud Münchs Kommentar gewesen.
»Das hat mich mehr als seltsam berührt«, sagte Alfred Melzer. »Ein ermordeter Ehemann und die Witwe weiß nichts Besseres zu sagen als das. Aber wenn ich ehrlich bin, ich fand den Ausdruck im Gesicht des Toten bei näherem Hinsehen ebenfalls friedlich, besser gesagt erleichtert. Das war merkwürdig.« »Vielleicht auch nicht«,
meinte Gontard, aber er ließ sich nicht näher darüber aus. Alfred Melzer hakte nach.
»Du meinst, die Witwe wusste um die Neigung? Vielleicht. Ich werde morgen mit der Befragung der Nachbarn der Münchs beginnen, mit dem sozialen Umfeld. Du kommst morgen früh? Jetzt habe ich noch so einiges im Büro zu erledigen. Nicht, dass du störst. Zum Beispiel muss ich dringend in den Theatern der Umgebung anrufen, ob da ein Barockkostüm fehlt im Arsenal. Ich bin schon weg, alter Freund. Bis morgen.«
Bevor Gontard in die Villa zurückging, um auf seine Tochter zu warten, machte er noch einen kleinen Rundgang durch einige Antiquitätengeschäfte in der Hauptstraße und der Altstadt. Es boomte nach der Wende ungeheuer in der Branche, denn was vorher illegal aus der DDR eingeschleust worden war, das durfte sich nun ganz legal präsentieren. Zu seiner großen Freude entdeckte er einen alten Band aus dem Jahre 1788. In Schweinsleder gebunden.
Es war die posthum erschienene französische Erstausgabe der Briefe der Herzogin von Orléans, und sie enthielt Fragmente von Liselottes Alterskorrespondenz aus den Jahren 1715 bis 1720. Er würde Lilli die kleine Kostbarkeit mitbringen. Josip war im Garten und schnitt Bäume. Der kleine Junge aus der Nachbarschaft war an seiner Seite wie am Vortag. Sie waren wohl unzertrennliche Freunde. Gontard erkundigte sich, ob alles im Haus in Ordnung sei, was der Hausmeister bestätigte. Oben im Dornröschenturm angekommen, machte es sich der Hausherr erst einmal gemütlich, braute sich einen starken Kaffee und steckte sich ein Zigarillo an. Er stand am Fenster des Dornröschenturms und schaute über die Dächer Heidelbergs und zum Schloss hinauf. Für einen kurzen Moment stellte er sich vor, er sei Zeuge der Zerstörung des rosafarbenen Sandsteinbaus durch die Franzosen 300 Jahre zuvor. Die Sprengung des Pulverturms und des gesamten Schlosses, die Verwüstung der linksrheinischen und rechtsrheinischen Pfalz, diese Ungeheuerlichkeit des Sonnenkönigs, der seine Soldateska unter den sadistischen Generälen Louvois und Mélac ausgeschickt hatte, unter dem Vorwand, Erbansprüche seiner Schwägerin Liselotte von der Pfalz geltend zu machen. Es war eine der schmerzlichsten Erfahrungen Madames gewesen, ihre geliebte Pfalz zerstört zu wissen, sie, die ihre Heimat liebte und um die lieben Pfälzer Leut und vor allem ihre lieben Heidelberger weinte. Wann war das gewesen? Im Jahr 1689 oder schon vorher oder danach? Er würde Lilli fragen. Je wurde Gontard ins Jahr 1993 zurückversetzt. Ein schriller Schrei riss ihn aus seinen historischen Träumereien.
»Mörder! Mörder!«
rief eine Frauenstimme. Es war Frau Dr. Berger. Gontard lief die Treppenstufen hinab in den Garten. Die alte Dame kniete vor der dichten Hecke, die Josip gerade geschnitten hatte. Vor ihr lagen ihre beiden Spaniels. Sie waren tot. Josip, der kleine Junge und Gontard versuchten, Frau Dr. Berger zu trösten.
»Tobi hat ihr Hunde gerade gefunden«,
erklärte Josip. Im Nachbargarten erschien schon der nette und wohlbeleibte Herr Specht.
»Geschieht ihren Viechern recht und ihnen auch«, rief er herüber. »Ich habe sie gewarnt, ihre Tiere nicht rauszulassen, sie besser zu dressieren. Was kann ich dafür, wenn die Köte an das Rattengift gekommen sind, das ich ausgelegt habe? Wer will schon Ratten im Haus und im Garten? Sie ja wohl nicht.«
»Sie Unmensch, Sie Mörder«,
rief Frau Dr. Berger zurück mit tränenerstickter Stimme. Der Unmensch stapfte ins Haus, während er die Drohung ausstieß.
»Das ist eine Beleidigung. Dafür kann ich Sie verklagen.«
»Im Gegenteil, Sie Tiermörder, für Sie wird es Konsequenzen geben, nicht für mich Auge um Auge, Zahn um Zahn.«
»Beruhigen Sie sich, Frau Doktor«,
beschwichtigte Friedrich Gontard.
»Sollen wir Ihre Tierchen begraben hier unter dem Haselnussstrauch?«
schlug Josip vor. Zwar fiel es ihm schwer, sich vorzustellen, wie man über den Tod von Tieren so außer sich geraten konnte. Er, der seine ganze Familie verloren hatte. Aber er versuchte zu verstehen, denn die alte Frau hatte außer ihren Tieren nichts und niemanden auf der Welt, wenn man von dem Neffen absah, der selten genug die Tante besuchte, obwohl sie ihn doch vergötterte und immer von ihm sprach. Sie hatten keinen Familiensinn, die Deutschen, das war in seiner Heimat anders gewesen. Während der Bestattung hielt der kleine Tobi Frau Dr. Bergers Hand. »Du bist ein gutes Kind«, sagte sie. Friedrich Gontard führte die alte Dame hoch in ihre Wohnung.
»Das wird Tristan aber erbosen. Ich werde gleich telefonieren. Er ist ein großer Tierfreund und die Spaniels hat er mir vor 5 Jahren besorgt, damit ich nicht so einsam bin. Tristan ist wie ein Sohn zu mir. Und den Specht hat er schon einmal gewarnt und mir geholfen, ihn anzuzeigen. Aber nichts ist passiert. Ausgelacht haben die Polizisten diese alte Schrulle, nämlich mich. Aber kommen Sie doch bitte noch einen Moment rein zu mir, Herr Kripo-Chef«,
sagte sie. Gontard hätte sich lieber gemütlich in Lilis Wohnung zurückgezogen, aber der Höflichkeit halber kam er der Einladung nach. Er bereute es nicht, denn seine Antiquitätensammlerseele kam voll auf ihre Kosten. wunderschöne Möbel, zumeist aus der Barockzeit, erfreuten sein Auge und sein Herz.
Alles Familienstücke, seit Generationen weitervererbt, und hier sogar zwei Originale, mein Vater hat sie gekauft.
»Ist das nicht Madame? Liselotte von der Pfalz?«
rief Gontard überrascht aus. Er bezweifelte zwar, dass es sich um Originale handelte, eher um sehr gut gemachte Repliken aus dem 19. Jahrhundert, wo man Madame neu entdeckt hatte als Inbegriff deutscher Redlichkeit im Gegensatz zur französischen Dekadenz. Frau Dr. Berger konnte wohl Gedanken lesen, denn sie sagte, »Mein Vater wollte mich nach der Pfälzer Liselotte benennen, denn ich bin 1920 geboren. Da war man im Liselotte-Fieber und nannte jedes zweite Mädchen nach der berühmten Dame. Aber ich hatte Glück. Er besann sich eines Besseren.« Gontard, der wusste, dass Frau Dr. Berger mit Vornamen Brunhilde hieß, konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Doch seine Gesprächspartnerin war zum Glück stark kurzsichtig und merkte nichts davon. Sie fuhr fort.
»Mit der Deutschtümelei hatte ich es noch nie, und ich bin sicher, dass Madame das auch nicht recht wäre, dass man immer wieder in der Geschichte ihren Namen missbraucht hat. Missbrauch war es eigentlich schon, sie mit einem Mann zu verkuppeln, der keine Frauen lieben konnte, und dass man dann noch in ihrem Namen, indem man Erbansprüche geltend machte, ihre geliebte Pfalz und Kurpfalz brandschatzte, das war doppelter Missbrauch, ein unrühmliches Kapitel der Geschichte.«
Für einen Moment schien sie den Tod ihrer Hunde vergessen zu haben, so sehr war sie in ihrem Element der Historie. Doch dann brach sie plötzlich in Tränen aus und rief,
»Und wie die Pfälzer Liselotte, die immer von einem Rudel Hunde umgeben war, so habe ich meine Hunde geliebt. Hunde sind die besten Leute«, hat sie geschrieben, »und es stimmt. Sehen Sie sich doch nur dieses Monster von Nachbarn an, diesen dicken Hugo Specht.«
»Als Hundebesitzer kann ich Ihre Gefühle bestens verstehen«,
stimmte Friedrich Gontard zu, und um die alte Dame ein wenig abzulenken von ihrem Kummer, deutete er auf das Gemälde über der Barockkommode.
»Ist das hier nicht das berühmte Altersporträt von Madame von Hyacinthe Rigaud gemalt? Und dieses andere, das sie mit ihrem kleinen Sohn und der kleinen Tochter zeigt, ist ja auch reizend. Und soviel ich weiß, hieß der Maler Pierre Mignard. Man hat diese beiden ja oft kopiert.«
Er hätte sich für diese letzte Bemerkung ohrfeigen mögen, aber Frau Dr. Berger entgegnete zu seiner großen Überraschung in keinster Weise pikiert.
»Sie kennen sich aus, und Sie haben recht. Es war vielleicht nur ein Märchen anzunehmen, diese Gemälde stammten aus der Zeit um 1700. Märchen und Mythen erhalten sich nach wie vor, gerade in Familien, im Guten und im Bösen.«
»Eine kluge Frau, diese Frau Dr. Berger«,
dachte Gontard.
»Vielleicht ein wenig exzentrisch, aber doch liebenswert. Was wollten Sie mir gestern eigentlich sagen, Frau Dr. Berger?«
»Zu spät, Herr Kripo-Chef. Ich wollte Sie nur fragen, wie man einem Tiermörder zuvorkommen kann. Aber jetzt ist es zu spät. Gibt es eine Möglichkeit, ihn zu bestrafen?«
»Ich kenne mich mit den Gesetzen für Menschenmörder aus, aber ich befürchte, Tiermorde werden in unserer Gesellschaft noch nicht ausreichend geahndet.«
»Sie kennen die Meinung des großen Philosophen Leibniz. Er glaubte, dass Tiere eine Seele haben, entgegen der kartesianischen Meinung, Tiere seien nichts weiter als Maschinen. Descartes hatte Unrecht, Leibniz hatte Recht.«
Sehr entschieden sagte sie das, und auch Gontard teilte diese Philosophie. Er dachte an seinen alten Hund Willi, den er so liebte und der nun wohl nicht mehr lange leben würde.
»Wir haben aber keine Beweise, dass Specht ihre Lieblinge absichtlich getötet hat. Es war ein Unfall.«
»Ein Unfall? Ich sage Auge um Auge, Zahn um Zahn.«
Unvermittelt stieß sie hervor.
»Ich glaube, ich muss nun alleine sein in meiner Trauer.«
So unvermittelt, wie er in die Wohnung hineinkomplimentiert worden war, wurde er nun hinauskomplimentiert. Etwas unberechenbar war sie schon, diese Frau Dr. Berger. Am Ende war sie tatsächlich ein wenig altersverwirrt. Manche kaschieren das mit Erfolg, hatte einmal seine Nachbarin, eine Altenpflegerin, zu Gontard gesagt, als sie sich über die schwere Arbeit von Helfern in Seniorenheimen unterhielten. Erst wenn man den Kern ihres Wahns berührt, merkt man, dass das, was sie sagen, ungereimtes Zeug ist. Vielleicht war seine alte Mieterin ein solcher Fall. Friedrich Gontard war fast erleichtert, als er die Stufen zum Dornröschenturm hochstieg. Oben angekommen nahm er seinen Platz am Fenster in der Nische wieder ein. Unten fuhr ein schickes Auto vor. Die Dings, Elvira und Andreas Paleske, kamen von der Arbeit nach Hause und Gontard musste lachen, während er ein Zigarillo rauchte. Lillis Beschreibung traf auf fast lächerliche Weise zu. Es gab tatsächlich diese Menschen, die wie wandelnde Klischeegestalten daherkamen. Er hatte wenig mit beiden zu tun gehabt. Er war ein zurückhaltender Vermieter und er hatte Josip, zum Glück. Die beiden bewohnten die schönste Wohnung der Villa, zahlten pünktlich und waren völlig unauffällig. Tagsüber waren sie bei der Arbeit, in der sie wohl völlig aufgingen. An den Wochenenden waren sie unterwegs und häufig im Urlaub. Weite, exotische Reiseziele, sie konnten es sich leisten. Lilli würde bald heimkommen, wie gespannt er auf ihren Bericht war. Er öffnete das alte bleiverglaste Fenster und vernahm ein Stimmengewirr, das vom Garten unten zu ihm hochdrang. Ein Wortwechsel, diesmal zwischen zwei Männern. War Herr Specht aus dem Haus gekommen und beschimpfte Josip? Gontard, neugierig geworden, beugte sich aus dem Fenster. Ein jüngerer, sehr schlanker Mann mit dunklen, kurzen Haaren nahm den kleinen Tobi an der Hand und rief, nein, schrie dem Hausmeister entgegen,
»Lassen Sie das Kind in Ruhe. Sabine mag das auch nicht, dass er dauernd hier bei Ihnen ist. Komm, Tobi.«
Der Junge sträubte sich, aber der Mann riss ihn mit sich in Richtung Nachbarhaus.
»Komm jetzt, deine Mutter ist bald von der Arbeit zurück. Wir richten das Abendessen.«
»Nein, nein, ich mag lieber bei Josip bleiben«,
sagte das Kind, fast flehend in Richtung Garten. Josip redete beruhigend auf den Jungen ein.
»Geh, Tobi, wenn das dein Stiefvater so will, dann geh mit.«
Das Kind senkte resigniert den Kopf und ließ sich willig mitführen. Die beiden verschwanden hinter dem Tor zum Nachbargrundstück.
»Eine wirklich merkwürdige Szene«, dachte Gontard. »So viel Streit. Da ist es wirklich bei uns auf dem Dorf friedlicher. Gut, dass wir in Hohenkirch geblieben sind, Anna und ich.«
Das Wort Abendessen brachte Gontard auf die Idee für Lilli und sich eine Kleinigkeit zu richten. Bald darauf wurde der Schlüssel im Schloss umgedreht und Lilli stand in der Tür. »Ich habe herausgefunden, aus welcher Ausgabe der Lieselotte-Briefe das Blatt stammt. Es ist die Ausgabe des Verlags Wilhelm Lange Wiesche Brandt, Ebenhausen bei München, aus dem Jahr 1912. Der Druck ist so spektakulär, die Vignetten am Beginn der Briefe so kunstvoll und typisch. Ich habe das vergilbte Exemplar tatsächlich in der Bibliothek unseres Seminars gefunden.«
»Aber es waren keine Seiten rausgeschnippelt.«
»Nein, so leicht hat es der Mörder der Polizei nicht gemacht. Ein solches Exemplar von 1912 muss sich doch beim Mörder befinden, oder sehe ich das falsch? Und was macht die Polizei nun?«
»Die Polizei, liebe Lilli, wird nun bei allen antiquarischen Buchhändlern nachforschen, ob ein solches Exemplar neuerdings gekauft wurde. Und wenn ja, ob man sich noch an den Käufer erinnert. Das wäre ein möglicher Ansatz, Münchs Mörder zu finden.« »Du bist ein Schatz, mein Kind. Wer ist übrigens diese Amelies, an die der doch sehr pikante Brief gerichtet ist?«
»Das war die Halbschwester von Madame, die Raugräfin Amelie Elisabeth, die zu ihren liebsten Briefpartnerinnen gehörte. Aber Schluss jetzt, ich habe Hunger wie ein Bär.« Vater und Tochter aßen zu Abend und Gontard berichtete von den traurigen Turbulenzen des Nachmittags. Vor allem vom Tod der beiden Lieblinge der alten Dame, aber auch von dem Wortgefecht zwischen Josip und dem jungen Mann.
»Das ist wohl Tobis Stiefvater.«
»Nicht gerade der Stiefvater, aber der Lebensgefährte von Tobis Mutter. Ein schrecklich launischer Mensch. Dieser Uwe Nowak, mal grüßt er nicht. Und cholerisch ist er dazu. Er hat den Josip nicht das erste Mal beschimpft. Dabei fühlt sich der Kleine bei Josip wohl.«
»Aber nicht bei dem Lebensgefährten der Mutter, wie es scheint. Er wollte partout nicht mitkommen. Der Mann hat ihn geradezu wegzerren müssen. Das arme Kind. Kein Wunder, dass er so verstört wirkt, der Junge. Ob er ihn schlägt?«
»Das glaube ich nicht. Er ist ja in der Jugendarbeit tätig, soviel ich weiß. Erzieher in einer sozialen Einrichtung in Schwetzingen, das hat Frau Raab mir mal gesagt.«
Wer ist Frau Raab?
Sabine Raab, Tobis Mutter. Eine liebe Mutter, aber sie hat wenig Zeit für das Kind. Sie ist ganztägig im Beruf.
Kein Wunder, dass er gerne bei Josip ist.
Ja, um den kleinen Tobi tut es mir leid, aber es geht uns nichts an. Dieses unnötige Gerangel. Lilli biss genüsslich in ihr Baguette, das sie mit Mozzarella, Tomaten und Basilikumblättern belegt hatte. Plötzlich legte sie das Baguette auf den Teller zurück und sagte, »Das mit Castor und Pollux tut mir so leid. Frau Dr. Berger war ganz närrisch mit ihren beiden Hundchen und ihr Neffe ja noch viel mehr. Da muss ich dir eine schöne Stelle aus den Lieselotte-Briefen zeigen, die ja bekanntlich eine Hundenärrin war und das von Kindesbeinen an.« Sie lief zu ihrem Schreibtisch und blätterte in dem Band mit den Lieselotte-Briefen. »Das ist ein Brief an ihre Tante Sophie, die Kurfürstin von Hannover.« Und sie schreibt über ihren Lieblingshund Mione, der gestorben ist. Ich zitiere mal. »Ich habe das Herz noch greulich schwer, mein armes Mionen verloren zu haben. Sie fehlt mir überall. Im Bett, in der Promenade, morgens an der Toilette lag sie immer auf meinem Schoß. Und wenn ich schriebe, saß sie hinter mir auf dem Sessel. Sie war alle Zeit bei mir und das schönste Tiergen von der Welt. Ein kurz Gesichtchen und große schöne Augen voller Feuer und Verstand.« Aber euer Liebten werden gedenken, Lieselotte ist närrisch geworden mit ihrem Hund. Aber mein Herzlieb, ma tante, ich kann's nicht lassen, ich muss euer Liebten alles Gutes und Böses sagen, also haben euer Liebten auch den Verlust meiner armen Mione wissen müssen und wie sehr es mir zu Herzen gegangen. Lilli blätterte in ihrem Buch und sagte, »Und hier, Papa, zum gleichen Thema, nämlich der großen Tierliebe von Madame.« Das machte mich an Herrn Leibniz gedenken, dass euer Liebten sagen, dass er so tenierte, dass die Tiere Verstand haben, keine Maschine seien, wie es Descartes hat behaupten wollen, und ihre Seelen unsterblich seien, und so weiter.
Komisch, das hat mir Frau Dr. Berger auch gerade gesagt, das mit der unsterblichen Seele der Tiere,
bemerkte Friedrich Gontard. Ja, sie kennt sich wunderbar aus in den Lieselotte-Briefen, und ich leihe mir auch gerne Bücher bei ihr aus. Die Arme! Castor und Pollux waren zwei goldige Kerlchen. Sie legte das Buch aus der Hand und ging zum Esstisch zurück.
»Wir zwei können das verstehen, das mit der Tierliebe«,
sagte Friedrich Gontard. Er sah auf die Uhr und erschrak.
»O je, ich muss nun aber heim zu Willi. Karin will auch mal Feierabend haben.«
Thank you.